Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Julian Kirfel ist Unternehmer, SEO-Experte und Gründer von Linkbroker, einem spezialisierten Marktplatz, auf dem Unternehmen gezielt Linkbuilding und digitale PR-Produkte buchen können. Ziel ist es dabei, digitale Autorität aufzubauen, denn die ist heute essentiell, um sowohl in der klassischen Google-Suche als auch in der neuen KI-gestützten Suche sichtbar zu sein. Im Zentrum steht dabei eine klare Erkenntnis: Vertrauen ist die neue Währung im digitalen Raum. Und unsere Themen heute sind, wie Linkbuilding, Geotargeting, Videocontent und Social SEO ineinander greifen und warum Vertrauen zur Grundlage nachhaltiger Sichtbarkeit wird. Grüß dich, Julian. Schön, dass du heute in meinem Podcast bist.
Hi Florian, danke und schön dabei zu sein. Freut mich.
Ja, du vermutest jetzt wahrscheinlich, wir gehen jetzt direkt in Medias Res und voll ins Thema rein, aber da muss ich dich leider enttäuschen. Wir meinen jetzt was völlig anderes und das mache ich sogar ernst. Ich habe nämlich am Anfang meines Podcasts immer so drei Fragen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Und hau raus. Ja, also die sind nicht kompromittierend. Ja, das glaube ich mir. Frage Nummer eins, die ist jetzt philosophisch. Stell dir vor, aber ich weiß, damit kannst du umgehen, wir haben ja schon einige Gespräche geführt. Du bist am Ende deines Lebens und schaust zurück. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Sache, wo du sagen würdest, das kann ich jetzt noch nicht, das möchte ich aber noch lernen. Was wäre das, was du am meisten dort sehen würdest?
Was ich noch lernen möchte?
Genau, was du noch nicht kannst.
Was ich noch nicht kann? Oh, Gitarre spielen.
Oh, echt?
Ja, definitiv. Okay. Ja, ich habe als junger Bub habe ich Gitarre gespielt, aber wirklich nur 2 Jahre und dann kam die Pubertät und dann war alles wichtiger, nur nicht das. Shoutout an meine Eltern, die haben mir das ermöglicht, aber ich war ein böser Bub und habe es einfach nicht weitergeführt. Ja, warum? Also ich liebe Musik und ich liebe vor allen Dingen die Gitarre, das ist mein Lieblingsinstrument. Und ja, es wäre schön, wenn ich das dann doch beherrschen würde. Ich habe in meiner Freizeit dann irgendwann auch mal angefangen, ein bisschen Musik zu produzieren, elektronische und auch mal aufgelegt und so weiter. Aber am Ende des Tages ist das einfach was ganz anderes, als ein richtiges Instrument zu spielen. Ja, das ist ehrlich und das ist doch das, was zählt.
Das stimmt. Witzigerweise war es bei mir andersrum. Meine Eltern haben mich so als 6-7-Jährigen liebevoll zum Klavier gezwungen. Dann fand ich das richtig kacke, hab gesagt, das möchte ich nicht. Dann haben sie gesagt, was willst du denn spielen? Ja, Gitarre möchte ich spielen. Ah, super, ja, kannst du machen. Ein Freund meiner Mutter, ein Schulfreund, der hat auch mal Gitarre gespielt, da war sie ganz begeistert. Und zack, hatte ich klassischen Gitarrenunterricht. Den fand ich unbedingt ungefähr also 3-mal so bescheiden wie Klavierspielen. und habe den dann komplett boykottiert und auch, wie soll ich sagen, sabotiert, bis ich da quasi rausgeflogen bin. Und mit Beginn der Pubertät habe ich mir Gitarre spielen selber beigebracht und E-Gitarre gespielt. Also mir war es genau andersrum. Da fing es erst richtig an, so 4 Stunden im Keller sitzen und so. Ja, ja, das war so meine Flucht. Ein bisschen.
Da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, ja. Also es kommt ja natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie man es beigebracht kriegt. Ich muss sagen, mein Gitarrenlehrer war richtig cool. Der hat gesagt, was willst du spielen? Und dann haben wir Linkin Park und Metallica Stücke gemacht. Aber ja, wie gesagt, dann wurden irgendwann vielleicht ja auch, wurde das weibliche Geschlecht interessanter.
Ja gut, das war nicht uninteressant, aber damals war ich völlig chancenlos, zumindest bei denen, die für mich interessant waren. Und Gitarre spielen war wichtiger. Das Lustige ist, klar, Gitarrenunterricht anfangen, Linkin Park und Metallica, da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. Also als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, gab es Linkin Park noch gar nicht. Oh, das sieht ja man mal. Ja, das ist ein bisschen
her. Metallica hatte, glaube ich, ja.
Ja, ich glaube Metallica, als ich angefangen habe, da habe ich angefangen, 85, 86, ich glaube, da hatte Metallica gerade Ride the Lightning draußen, so um den Dreh rum. Ja, ist schon ein bisschen her.
Keine Ahnung.
Ja, müsste so sein. So, Frage Nummer 2. Stell dir vor, eine gute Fee kommt, du hast einen Wunsch frei, der Geld spielt keine Rolle. Alles im Rahmen des realistischen, Geld spielt keine Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, sowohl physisch als auch was den Inhalt betrifft? Also da, wo du bist und wie du bist und was du tust.
Oh, ich wäre gerne in einem schönen Bambushaus in Thailand. Ja, und hätte gerne freie Sicht aufs Meer. Neben mir steht eine Kaffeemaschine.
Nonstop.
Und ich hab natürlich meine Frau bei mir. Und ja, ein MacBook, vielleicht noch ein zweiter Bildschirm und ein relativ simples Setup. Also ich brauche nicht viel, aber ich brauche die richtige Umgebung. Und ja, bin doch in meinen jungen Jahren halbwegs um die Welt gekommen, um sagen zu können, ich habe mich in das Land verliebt. So geht's ja vielen Leuten. Ich habe tatsächlich auch mal letztes Jahr einen Monat von da aus gearbeitet. Das war so semi-gut, weil dann schlägst halt immer dein Laptop irgendwo auf, wo du eigentlich gar nicht arbeiten willst. Wurde tatsächlich auch in so einem Café wirklich wurde ich gehackt. Ja, also ich hatte letztes Jahr sehr viel zu kämpfen mit Falschbestellungen. Ja, da wurden mir einfach mal so ein paar Birkenstocks mal geschickt oder ja, so ein paar Dinge sind da gelaufen, die nicht so schön waren. Aber ich bin drüber hinweg und ich weiß, ich sollte in thailändischen Cafés nicht mehr so arbeiten, wie ich es getan habe.
Spannend, ja. Also Thailand hatte ich schon öfters, gerade so, wie du schon beschrieben hast, nur die Kategorie digitale Nomaden. Aber dass einer gehackt wurde, habe ich noch gar nicht gehört. Das ist ja interessant. Ich habe witzigerweise über LinkedIn zum...
Ja, was heißt gehackt? Sorry. Ich hatte halt, ja, ganz klassisch, ne? Ich hatte ein Masterpasswort. Das war zwar sehr gut, das Masterpasswort, aber das bringt ja halt nichts, wenn es überall dasselbe ist. Und da ist halt jemand draufgekommen und überall, wo ich keine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin hatte, hatte ich ein Problem.
Das ist schlecht, ja. Das ist definitiv nicht so gut. Ja, hey. Dann letzte Frage, last but not least. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder würdest du gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Das ist eine fiese Frage.
Ich weiß, deshalb stelle ich sie auch jedem. Ich kann sie auch nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen.
Ich denke in die Richtung, ich dachte mir gerade, welcher bekannte Fußballer ist vielleicht frühzeitig ums Leben gekommen.
Also die Person kann doch noch leben, muss kein Toter sein.
Okay, kannst du die Frage nochmal stellen?
Welcher bekannten Persönlichkeit wärest du gerne begegnet oder würdest du gerne noch begegnen und was hättet ihr miteinander besprochen oder würdet ihr miteinander besprechen?
Doch, ich würde mich gerne mal mit Angela Merkel treffen.
Ernsthaft?
Mit der würde ich mich ganz gerne mal treffen, weil ich würde gerne wissen, wie sie aus der Retrospektive über gewisse Dinge nachdenkt, ohne ihr jetzt irgendwas vorzuwerfen oder so. Ich würde das gerne wissen. Wie hat sie damals gedacht? Hat sie gewisse Entscheidungen bereut? Wie geht sie damit heute um? Warum finde ich das so interessant? Ich finde das so interessant, weil sie hat beides durchlaufen. Es gibt super viele Leute, die ihr extrem kritisch gegenüberstehen. Auf der anderen Seite hatte sie eine sehr erfolgreiche Amtszeit und wurde auch in den Himmel gelobt, auch von der internationalen Presse. Und je mehr Zeit so vergeht, desto mehr merkt man natürlich, was auch vielleicht damals nicht so gut gelaufen ist. Und ich würde gern wissen, wie sie selber damit umgeht und wie sie dazu steht.
Es ist spannend, weil ich habe kürzlich auf zwei oder drei verschiedenen News-Plattformen Artikel darüber gelesen. Sie ist ja als Speakerin im weitesten Sinne des Wortes, ja, also sie geht nicht auf große Konferenzen, aber hier und da wird sie halt eingeladen von, ich glaube sogar Landes- und Verbänden, auch bei ihrer Buchvorstellung. Und dann habe ich mehrere Beiträge gelesen, zum einen kritisch und zum anderen sehr unkritisch, also auch schon fast so ein bisschen hochlobend und ne, so das fand ich sehr interessant, also wie du es schon beschrieben hast, es gibt immer noch die beiden Kategorien. Interessant war, selbst bei dem nicht so kritischen Beitrag war eine leichte Kritik zu merken, nämlich, dass sie sich sehr wenig kritisch über ihre Vergangenheit äußert und immer noch zu allem ziemlich stark steht.
Man kann das auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und sie hat da ja auch auf jeden Fall einen Punkt. Dazu ist auch eigentlich alles gesagt. Also mir ist aber definitiv noch ein besseres Beispiel eingefallen, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe. Ich hätte gerne mal eine Zigarette mit Helmut Schmidt geraucht.
Oh ja, Der ist, glaube ich, auch noch eine Ecke spannender. Also einfach, weil er als Persönlichkeit noch viel mehr Kanten und Charakter hatte, ne?
Ja, also er hat so ein, zwei YouTube-Channels, wo so die Highlights von ihm zusammengeschnitten werden. Und ich finde es so beeindruckend, wie gut dieser Mann rhetorisch drauf war. Habe ich größten Respekt vor, wie man so gelassen und so reflektiert auf gewisse Fragen antworten kann, ja.
Ich glaube, das Rhetorische, also ich kann es nicht beurteilen natürlich, aber ich glaube, das Rhetorische bei ihm kommt nicht dadurch, dass er irgendwelche Trainings und irgendwelche Akademien durchlaufen hat, wie es ja heute der Fall ist, sondern sein Training hieß halt das Leben. Ne? Wenn du den Krieg durchgemacht hast und die Nachkriegszeit, dann weißt du, was es wirklich heißt, dir was aufzubauen und gelitten zu haben. Und daraus entsteht natürlich ein ganz anderer Charakter, als wenn jemand, naja, durch ein Politikstudium, durch einen Parteikader durchgeschleust wird und Rhetoriktraining kriegst, ne? Und nie das echte Leben kennengelernt hat. Ja.
Ricardo Lang.
Nicht nur die. Ich sag mal, jetzt fangen wir an, uns unbeliebt zu machen, aber ich würde mal behaupten, mittlerweile 90% der deutschen Spitzenpolitiker haben diese Karriere gemacht.
Ja.
Das ist unser Problem.
Ist halt so. Ja, das wird doch nicht besser.
Aber wollen wir jetzt... Nee, zumindest aktuell nicht. Aber wollen wir jetzt nicht zu sehr politisch werden, denn da will ich gar nicht unbedingt tiefer reingehen. Aber es ist ja auch etwas, was jetzt kein Geheimnis ist. Lass uns mal mit was Angenehmerem starten. Was kann ich mir unter Linkbuilding überhaupt vorstellen? Also wenn jetzt jemand den Podcast hört, und das sind wahrscheinlich viele, die mit dem Thema nicht tagtäglich zu tun haben, was bedeutet Linkbuilding?
Ja, ich meine, deine Zielgruppe oder deine Hörerschaft, das sind ja alles Unternehmer in der Regel. Und das Thema Linkbuilding wird den meisten wahrscheinlich gar nicht so ein Begriff sein. Höchstens, wenn sie sich mit dem Thema SEO mal befasst haben oder befassen. Und damit kommt man ja in Verbindung, wenn man sich überlegt, okay, ich habe jetzt eine Website, wie bekomme ich es hin, dass ich dass jemand meine Website auch findet, ohne dass ich diese Website jetzt nicht... Ja, ohne dass ich ein Schild hochhalten muss und sage, hier bin ich. Ja. Mhm. Und das Ganze funktioniert ja seit über 20 Jahren über diese schöne Google-Suche. Und Google muss ja in irgendeiner Art und Weise entscheiden, wer für gewisse Suchbegriffe oben ranken soll. Und da kommt Linkbuilding ins Spiel, denn Linkbuilding ist auch seit jeher so einer, wenn nicht der wichtigste Ranking-Faktor, um eben dort gefunden zu werden. Ja, kannst du dir das so vorstellen? Damit es greifbarer wird, die Suchmaschinen, die funktionieren ähnlich so wie Menschen. Ja? Die lesen oder hören deine Inhalte, dann sehen sie, was du tust und machen sich ein Bild von dir. Also du kriegst dann so eine digitale Identität oder auch Entität. Mhm. Und dann ist die Frage, können sie dir vertrauen? Und wenn du dir jetzt mal selber die Frage stellst, also wem vertraust du eigentlich? Vertraust du dem, der die ganze Zeit selber nur von sich behauptet, dass er der Beste ist? Oder vertraust du eher dem, von dem auch jemand anders, von dem du vielleicht viel hältst, sagt, dass diese Person die Beste ist in seinem Gebiet? Dann ist ja eigentlich, liegt es auf der Hand, vertraust du natürlich lieber eher der Person, die von außen auch diesen Zuspruch bekommt. Und so ist es auch in der Google-Optimierung oder mittlerweile vor allen Dingen auch in der KI-Search-Optimierung, die ja gerade nochmal, wo ja auch nochmal so ein Revival gerade erlebt. Und so ist es auch im Internet, ja. Du kannst auf deiner Website natürlich schreiben, dass du der Beste bist. Wenn andere Websites nicht über dich schreiben oder dich verlinken, dann fehlt der Suchmaschine das Vertrauen. Und wenn ihr das Vertrauen fehlt, wirst du nicht für deine Suchbegriffe, für die du deine Website optimiert hast, eben oben angezeigt. Und da kommt Linkbuilding ins Spiel, denn das ist häufig so das Zünglein an der Waage, um vor allen Dingen in kompetitiven Märkten oben zu ranken.
Also im Prinzip, wenn ich das mal vereinfacht, für mich schon, ich kenne das ja schon, aber ich versuche es nochmal so ein bisschen bildlicher für Leute, die ja gar nichts mit zu tun haben, zu erklären. Im Prinzip ist es wie ein Testimonial, in Form eines Links oder ein SEO-Testimonial quasi, ne, so in der Art und Weise. Also, dass eine andere Partei für dich spricht.
Genau, also es ist im Wesentlichen, kannst du auch sagen, es ist das Like im Google-Bereich. Ja, weil auf Social Media ist es so, wenn jemand etwas liked von dir, dann spielt der Algorithmus dich ja häufiger aus. Ja, oder wenn er deinen Beitrag speichert auf Instagram, ist das noch ein stärkeres Signal. Und somit gibt es natürlich auch auf Google gewisse Signale. Zum Beispiel, wenn du positive Google-Bewertungen bekommst, ist das ein positives Signal. Mhm. Je nach Kontext kann das stärker oder weniger gewichtet sein. Also in der lokalen Suche ist so eine Bewertung mehr wert, als wenn du es jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Softwareanbieter bist. Da ist es natürlich viel, viel mehr wert, wie ist das Magazin, T3N, über Software-Tools schreibt und dich dann zum Beispiel als Lösung vorschlägt. Ja.
Ja,
oder, ja, weiß nicht. Also wenn ein Experte dann dich mal erwähnt. Und die härteste Form der Erwähnung ist eben eine Verlinkung, ja, weil die Website, die dir diese Verlinkung gibt, die nimmt ja sogar auch in Kauf, dass der User abspringt und auf deine Website geht. Ja. Das ist ein extremer Vertrauensvorschuss. Und ja, das funktioniert seit vielen Jahren. Google möchte eigentlich zum Beispiel gar nicht, dass man dass Links künstlich aufgebaut werden, weil es natürlich den Algorithmus oder gegen diese organische Suche spricht, weil es wird ja gekünstelt. Und ich vergleiche deswegen Linkbuilding auch immer so ein bisschen mit Ads schalten im organischen Google-Bereich, weil man kann, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, sich diese Verlinkungen einkaufen. Früher sind Leute hingegangen, haben klassisch Outreach betrieben. Das heißt, ich bin jetzt wieder so ein CRM-System und so eine Software, dann habe ich mir vielleicht andere Magazine gesucht, die thematisch passen, habe denen gesagt, hey, ich würde ganz gerne bei euch einen Gastartikel schreiben über ein gewisses Thema und hätte dann dafür gerne eine Verlinkung von euch oder ich gebe euch ein bisschen Geld, damit ihr was über mich schreibt. Ja, und dann haben die ihre Hand aufgehalten, haben gesagt, ja klar, können wir machen, wir wollen halt das und das von dir, dann können wir das tun. Und dann war das immer so ein Austauschgeschäft. Und ja, Linkbroker zum Beispiel ist so eine Marktplatzlösung, wo wir uns als Intermediär zwischen eben denjenigen setzen, der diesen Link haben möchte oder besser ranken möchte und zwischen demjenigen, der so einen Backlink oder eine Erwähnung vergibt.
Mhm. Welche Content-Formate oder welche Arten von Backlinks kann ich mir vorstellen? Also ich kenne sowas, haben wir auch drüber gesprochen, das ist mir bei Facebook und bei LinkedIn hier und da auch schon mal in Form von Ads aufgefallen, dass gewisse, ich will jetzt mal keinen Namen nennen, aber News-Plattformen hingehen und sagen, kauf dir bei uns quasi einen Fachartikel über dich ein. Das ist ja nur eine Form, wie man es machen kann. Was gibt's denn noch für Formen?
Diese Form, die du jetzt da nennst, ich nehme an, du meinst, das wird ein klassisches Advertorial sein oder ein Editorial. Kennt man ganz klassisch so vom Fokus oder so. Sogar Werbung angezeigt. Und da gibt es verschiedene Arten, wie der Content geschrieben ist. Er kann werblich geschrieben sein, er kann auch nicht werblich geschrieben sein. Wenn er nicht werblich geschrieben ist, dann hat die Verlinkung viel mehr SEO-Power. Ja, wirklich vereinfacht ausgedrückt, weil ist dann organisch rüberkommt für die Suchmaschine und nicht gefaked. Wenn ich aber hingehe und ich schreibe einen werblichen Artikel, also in diesem Artikel steht die ganze Zeit, also wird nicht ein Thema neutral beleuchtet, zum Beispiel das Thema, worauf muss ich achten bei einem guten CRM-System, das könnte man ja neutral betrachten und irgendwo in diesem Artikel ist dann einmal eine Verlinkung drin zu diesem einen Anbieter. Das ist so dieser klassische Gastartikel, in dem dann dieser Backlink eingebettet ist, der bringt dir die volle SEO-Power. Wenn ich aber diesen Artikel die ganze Zeit über dein CRM-Tool schreibe und sage, warum du da das Tollste bist, dann musst du das als Werbung kennzeichnen. Und sobald das als Werbung gekennzeichnet ist, entwertet die Suchmaschine fast den gesamten Link-Juice. Das nennt man so, ja. Und dann bringt das zwar auch was für dein Ranking und auch die Suchmaschine versteht viel besser, wofür du stehst und wer du bist. Aber für diese klassische Optimierung des jeweiligen Suchbegriffes hat es einfach weniger den Effekt. Und je nach Anwendungsfall muss man halt dann immer entscheiden, okay, welche Art ist jetzt gerade die beste für mich. Beides hat aber definitiv seine Daseinsberechtigung und jetzt gerade auch im Zeitalter von der KI-Suche rücken auch diese werblich geschriebenen Texte immer mehr ins Licht, weil du damit gerade sehr, sehr leicht beeinflussen kannst, was die KI über dich schreibt und ob sie dich empfiehlt.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher in die andere Richtung geht, weil wenn es als Werbung sichtbar ist, eine KI-Suche das ja noch eher identifizieren kann. Würde ich jetzt denken, aber...
Ja, eigentlich schon. Und ich glaube auch, dass der Trend wieder dahin geht, aber diese KI-Suchmaschinen, also ist ja so, Google ist ja quasi, hat Monopol fast, ja, seit seit vielen, vielen Jahren. Ja, dann gibt es noch DuckDuckGo und Bing und so weiter. Aber ganz ehrlich, wir nutzen alle Google. Ja, Google hat Kooperationen mit Apple. Die Suchmaschine ist auf den meisten iPhones drauf oder den Androids teilen. Und ja, jetzt kommen halt diese ganzen neuen Sprach-KIs oder diese ganzen LLM-Modelle raus. Und die funktionieren am Ende auch wie eine Suchmaschine. Und die Betreiber, die haben natürlich noch nicht so diese Datenbank und auch nicht die Erfahrung wie Google. Das heißt, die werden viele Fehler machen, die Google auch schon gemacht hat. Und ich glaube, deswegen ist die Entwicklung auch ein bisschen ähnlich. Und früher konntest du natürlich auch bei Google mit ein paar gewissen, man nennt das Black Hat SEO-Methoden, besser ranken. Und ich finde, oder mein Eindruck ist, dass dieses digitale PR, ja, und darunter zähle ich so ein Editorial, weil man macht so ein gewisses PR für sich, geht auch in Form von Pressemitteilung oder anderen Formaten, kannst du der Suchmaschine quasi in den Mund legen, was sie über dich sagt. Du musst nur gucken, dass eine vertrauenswürdige Quelle das irgendwo auf ihrer Seite publiziert. Und wenn wir jetzt uns so ein Editorial zum Beispiel vom Focus kaufen und ich selber kann ja sogar bestimmen, was da drinne steht, und mir gefällt nicht, was im Internet über mich steht, dann kann ich damit quasi shapen, ja, was die KI über mich sagt. Und wenn, das ist ganz lustig, wir haben uns jetzt, ich habe mich am Wochenende selber noch hingesetzt und habe ein Editorial geschrieben. Es geht jetzt beim Handelsblatt online. Und früher haben wir Linkbuilding gemacht, nur um für Google zu optimieren. Mittlerweile brauchst du das auch für die KI-Search, weil die funktionieren im Wesentlichen alle gleich, die Suchmaschinen, die haben nur andere Gewichtungen. Und dann gehst du hin, guckst, tippst in die Suchmaschine ein, was die Suchmaschine über dich weiß, über dich denkt. Und wenn du da merkst, okay, ich möchte da vielleicht was ändern, ich möchte die Positionierung ändern oder ich möchte eine gewisse Zielgruppe ansprechen, dann kann man das jetzt sehr, sehr einfach beeinflussen. Ja, mit Geld, natürlich.
Ja gut, mit Geld, ja. Und das ist ja nur eine Möglichkeit. Also ich hatte mal vor einer Zeit lang mit jemandem, der auch SEO-Optimierung, klassische SEO-Optimierung betreibt, vor 2 Jahren einen Podcast aufgenommen. Und bis dato hatte ich das Thema Video und SEO noch gar nicht bei mir beleuchtet. Und er meinte damals, ich würde es sträflich vernachlässigen, weil es ja so wahnsinnig spannend ist, in Form von YouTube-Videos auf der eigenen Webseite einbinden. Beziehungsweise von YouTube auf die eigene Webseite verlinken. Wie schaut's damit aus? Das ist ja dann quasi etwas, was ich selber machen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich nicht die gleiche Power hat, wie wenn ich jetzt so ein Advertorial buchen würde. Oder wie siehst du das?
Ja, geht auf jeden Fall, ja. 2 Punkte. Die hat jetzt jemand empfohlen, das zu tun für dich. Ja, das heißt, dann stellt sich erstmal die Frage, ist denn Google oder ist ChatGPT, ist das der richtige, ist das ein Traffic-Kanal, der sich für dich lohnen kann? Und ich empfehle das auch nicht jedem mit SEO zu beginnen, weil SEO ist, kann hart sein und SEO machst du jetzt nicht einfach mal 2 Tage und dann lässt es wieder liegen und dann kommt was bei rum. Mhm. Nee. Das ist schon ein Marathon und man muss da mit einem Konzept und datenbasiert rangehen. Und dann optimiert man und muss der Suchmaschine auch Zeit geben, um zu verstehen, wofür du stehst. Die muss herausfinden, kann sie dir vertrauen, kann sie dir nicht vertrauen und zieht dann über einen gewissen Zeitverlauf immer mehr Infos rein und dann, ja, Vertrauen entsteht ja auch nicht bei uns Menschen von heute auf morgen. Ja, so ist es auch in der,
nicht wirklich, ja,
in der Suchlandschaft. Ja. Und du brauchst viele Touchpoints, du brauchst ein gewisses Alter, also älteren Leuten vertraut man in der Regel mehr als jüngeren Leuten. Warum? Weil sie eine gewisse Erfahrung haben, weil sie länger da sind, weil du mehr Infos über sie vielleicht hast, weil mehr Leute über sie sprechen können, weil es einfach mehr gibt, was sie in ihrem Leben getan haben. Und genauso ist es auch in der Suche. Und wenn du dir jetzt überlegst, ob das für dich Sinn macht, müsste man jetzt mal analysieren, welche Zielgruppe du hast. Also man überlegt sich in der Regel, welche Zielgruppe habe ich oder wer sind meine Wunschkunden? Ja, und wie suchen meine Wunschkunden? Vielleicht suchen deine Wunschkunden über YouTube, vielleicht suchen deine Wunschkunden über Social Media, vielleicht suchen deine Wunschkunden auch mittlerweile über ChatGPT. Das muss man einmal ein bisschen analysieren, rausfinden. Und wenn man das weiß, dann kann man sich ein Bild darüber machen, wenn man auch ja selber weiß, wie viele Kapazitäten man selber hat, um ja dahingehend das zu optimieren, ob man das möchte und ob man das auch kann. Und dann gehst du typischerweise erstmal hin und packst den richtigen Content auf deine Website, damit die Website, damit die Suchmaschine dich erstmal auslesen kann. Das ist das Allerwichtigste. Mhm. Und dann wirst du für gewisse Keywords getrackt. Und ja, bei dir könnte es zum Beispiel YouTube-Studio einrichten sein. Ja? Das könnte so ein Money-Keyword sein und da würde es sich lohnen, mal zu schauen, ob da eine gewisse ein gewisses Suchvolumen hintersteckt und wer dort anders noch ja für rankt. Und wenn die Konkurrenz nicht stark ist, dann würde ich es sofort machen, dann lohnt es sich. Ja? Dann kannst du dir sogar mittlerweile relativ einfach mit ChatGPT ein paar Tweaks musst du machen, damit der Text nicht zu generisch ist und du musst sogenannte EAT-Signale einfließen lassen, damit diese Suchmaschine dir vertraut. Kannst du Text auf deine Seite packen, der ist semantisch und keyword-technisch optimiert für dieses Keyword. Packst du noch ein paar Erfahrungen rein von dir, vielleicht bettest du dein YouTube-Video oder deinen YouTube-Kanal ein. Mhm. Und dann wirst du nach gewisser Zeit für dieses Keyword gefunden. Und je nachdem, wie gut deine Seite optimiert ist, auch dafür oben ranken. Und jetzt der Monolog fast vorbei. Ich komme auf deine Ursprungsfrage zurück. Das, was dir empfohlen wurde, macht definitiv Sinn. Denn so, wenn du ein YouTube-Video auf deiner Website einbettest, und bleiben wir beim Beispiel. Du möchtest für das Keyword YouTube-Studio einrichten, besser ranken. Du positionierst dich auf dieser Seite. Die Suchmaschine versteht, dass du so positioniert bist und dass du dafür stehen möchtest, dann hast du noch einen YouTube-Kanal. In dem YouTube-Kanal geht es um dasselbe. In dem YouTube-Video geht es vielleicht auch noch um genau dasselbe. Das kannst du dann auch noch genauso nennen und das verlinkst du auf deiner Landingpage, die auch dafür optimiert ist. Dann hat Google halt die maximale Power, um dir zu vertrauen. Und du kriegst halt diesen Backlink von YouTube. Und der Backlink von YouTube ist einer der stärksten, die du bekommen kannst, denn YouTube ist eine Plattform, wo organischer Content online geht, der eigentlich nicht gefaked werden kann. Denn da muss sich jemand vor die Kamera stellen. Das ist sehr, sehr schwer zu faken und das ist auch mit KI noch nicht so leicht zu faken. Und deswegen ist es ein starkes Vertrauenssignal für Google, weil das halt nicht jeder kann. Und der das dann macht, der muss ja kredibil sein.
Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, für Dovis ganz einfach. Ich könnte hingehen, wenn ich jetzt das Ganze organisch mit YouTube schon mal anfeuern wollte, ich nehme Videos zu meinen wichtigsten Suchbegriffen auf, die ich vorher definiert bzw. eruiert habe, schreibe vielleicht am besten basierend auf einer Transkription mit einem optimierten GPT, der die entsprechenden Suchbegriffe und wie du schon gesagt hast, SEO-optimierte Wortwahl und Formulierung nutzt, passend dazu einen Blogartikel verlinke, bette am besten in dem Blogartikel das Video zu YouTube ein und wenn ich das oft genug mache, dann habe ich zumindest da schon mal eine höhere Sichtbarkeit, als ich sie vorher hatte. Also immer ganz einfach jetzt, um das Prinzip nochmal zu wiederholen.
Genau. Es gibt drei Faktoren. Ich sage immer, um es runterzubrechen, es gibt drei Faktoren, auf die du achten musst, um halt dich gut aufzustellen für die organische Suche. Also Google, Bing, DuckDuckGo, ChatGPT, Perplexity und so weiter. Erstmal, du brauchst eine Website, die muss technisch ausgelesen werden können. Ja, wenn du WordPress nutzt oder wenn du Webflow nutzt oder wenn du einen Shop hast und ein normales Shop-System nutzt, ist das immer gegeben in der Regel. Ja. Mhm. Dann gehst du hin und baust den Content auf deine Seite. Und zwar so, damit halt die Suchbegriffe da drinnen sind, wonach deine Zielgruppe sucht oder die Fragestellungen, damit die Suchmaschine versteht, wofür du stehst. Dann baust du verschiedene Unterseiten auf und diese Unterseiten, die optimierst du immer für eine bestimmte Suchintention. Da gibt es nochmal die Frage, will sich jemand nur optimieren oder sucht er schon nach dem bestimmten Produkt? Dann ist wiederum die Frage, in welcher Funnel-Stufe steckt er? Ist er im Top-of-Funnel und informiert sich gerade noch über ein Produkt? Könntest du natürlich zum Beispiel, also wie richte ich mir ein gutes YouTube-Studio ein? Das ist zum Beispiel eine Frage, die sich diese Zielgruppe stellen könnte, wenn du darüber einen Blogartikel schreibst und den ordentlich schreibst, die verschiedenen Fragen darin beantwortest, den schön aufbaust, den auch noch von der UI UX gut optimierst und vielleicht dann noch dein YouTube-Video reinpackst, hat der eine sehr, sehr gute Möglichkeit zu ranken. Das kannst du natürlich für sämtliche Fragen machen, die sich deine Zielgruppe stellt. Gib einfach mal YouTube-Studio einrichten bei einem Tool wie Answer the Public ein. Dann kriegst du sämtliche Fragen, die sich die Zielgruppe stellt. Für die erstellst du Content-Pieces. Und wenn du das machst, dann sieht die Suchmaschine über den Zeitverlauf immer mehr, dass du eine gewisse Topical Authority hast. Und dann wirst du für alle Suchbegriffe mit der Zeit immer besser ranken. Und deswegen braucht es auch Zeit. Und so macht man das. Und das ist kein Hexenwerk. Das funktioniert in der Regel immer. Man braucht halt einen langen Atem. Aber wenn du es schaffst, dann bekommst du mit sehr, sehr geringen Customer Acquisition Costs deine Traumkunden. Weil du optimierst ja den Content genau auf deine Traumkunden und die kommen dann irgendwann auf dich zu, ohne dass du Werbung schalten musst. Das ist das Schöne und Magische an SEO.
Ja, das kenne ich. Also ich habe ja schon diverse Anfragen. Lange Zeit waren es 90%, die über Google kamen. Mittlerweile hat es sich ein bisschen gewendet, weil ich einfach so viel auf Events bin. Ich sag mal, über LinkedIn bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so unsichtbar. Im Gegenteil, ich werde regelmäßig auf Events angesprochen. Und jetzt ergibt sich halt auf Messen oder auf Konferenzen, Kongressen, wo wir mit unserem Studio unterwegs sind, dass dann Leute auf mich zukommen. Das hat sich jetzt ein bisschen gedreht. Ich würde mal sagen, so 3-1. Oder ein Drittel zu zwei Drittel, ein Drittel vielleicht noch Google und zwei Drittel von Veranstaltungen. Aber trotzdem, also jeden Monat kommen dann ein paar Anfragen rein und es ist immer dieselbe Antwort. Die suchen bei Google und da sind wir halt relativ schnell zu finden, weil das, was wir machen, ist halt nun mal jetzt nicht, das ist nur großes Glück. Ich war früher in einer anderen Branche, da war genau das Thema Haifischbecken ein Problem und wir hatten das ganze Know-how mit Search Engine Optimization, wie es ja so schön heißt, überhaupt nicht. Hätten wir da gebrauchen können. Aber ja, ist auf jeden Fall definitiv interessant. Jetzt haben wir ja eben gehabt, du wolltest was sagen.
Ja, genau. Hast du gesehen, ja. Also es ist wichtig, auch für die da draußen, die das zuhören, ist zu wissen, das muss nicht für jeden Sinn machen. Ja, wenn ich einen Eisdealer habe, ja, brauche ich jetzt nicht 50 Blogartikel schreiben. Ja. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, also wenn ich jetzt so ein Hidden Champion bin und ich habe ein Produkt, wo ich vielleicht gar nicht so viel Wettbewerb habe und ich habe dieses Produkt hat einen sehr hohen Verkaufswert, dann eignet sich SEO sehr, sehr gut, weil ich habe wenig Konkurrenz. Ich habe einen hohen Verkaufswert, also kann ich sehr, sehr leicht. Also ich kann mit wenig Aufwand sehr viel erreichen. Denn wenn ich dann eine Seite SEO optimiere und ich kriege auch nur ein oder zwei Kunden dafür im Monat rein und habe mich mal einen Tag dahingesetzt, dann kann ich davon immer weiter zehren. Und diesen Customer Lifetime Value, den du dadurch bekommst, das ist so heftig. Also da hast du halt einfach viel bessere ROAS als beim Ads-Schalten. Ja. Aber ist halt eine Einzelfallentscheidung und muss man sich auch leisten können. Wenn ich jetzt zum Beispiel starten würde mit einem Unternehmen und ich habe eine gewisse Ambition, würde ich immer anfangen mit Google Ads, mit LinkedIn, vielleicht auch noch mit Meta Ads und würde dann mein Budget shiften Richtung Google mit der Zeit. Und so machen das auch alle großen Unternehmen. Aber wenn du eine gewisse Unternehmensgröße erreicht hast, ist es dringend sinnvoll, Google mit reinzunehmen, weil es ist ein zusätzlicher Touchpoint. Es ist meistens sogar der wichtigste Touchpoint, weil er gerade am Ende der Customer Journey entsteht. Und wie du schon sagst, die Suchlandschaft, die wird ja immer breiter. Also du musst ja mittlerweile überall aktiv sein und man sagt ja auch im Sales, dass du 7 Touchpoints brauchst, bis jemand wirklich dir vertraut und kauft. Und da macht es definitiv Sinn, das in seinen Marketingmix mit reinzunehmen.
Du hast gerade was Spannendes gesagt, 7 Touchpoints. Ich habe das auch vor vielen Jahren gehört, irgendwas zwischen 7 und 10. Jetzt habe ich vor 2 Jahren mal bei einem Seminar gehört, wir sind bei deutlich mehr seit Corona. Was ist da deine aktuelle Info? Also ich habe eine mittlere bis hohe zweistellige Zahl gehört. Wahrscheinlich ist es aber auch wieder produktabhängig, ne?
Es ist produktabhängig, es ist branchenabhängig. Es ist wahrscheinlich auch abhängig davon, welche Studie man gelesen hat.
Oder bezahlt hat.
ich kann es dir nicht sagen, aber wir fahren bei Linkbroker auch einen Omnichannel-Ansatz. Also ich halte mittlerweile mein Gesicht in die Kamera für Instagram, TikTok, YouTube natürlich auch. Also ich habe ja jetzt hier mit dir ein sehr schönes Studio eingerichtet. Und wir fragen auch dann ab, woher unsere Leads auf uns gekommen sind. Und dann siehst du mittlerweile, da steht nicht mehr nur ein Kanal. Die tragen teilweise 3-4 Kanäle ein. Da steht dann YouTube, Instagram, LinkedIn, Google. Ja, weil die Person, die hat dann auf Instagram eine Werbung gesehen, hat den Typen vielleicht dann auf LinkedIn sich angeschaut. Was hatte ich noch? Genau, dann ist sie auf unsere Website gekommen und in unseren Newsletter rein und im Newsletter hat sie unser YouTube-Video gesehen. Ja, hat also 4 Touchpoints, bis sie sich dann bei uns gemeldet hat. Richtig, konkret.
Ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Ja, ist heftig.
Ja, da lobe ich mir doch ehrlich gesagt Messen und Kongresse. Wobei, es geht ja auch nicht immer, aber das ist, wenn man mal da ist und wenn man halt nicht einer von vielen ist, das Glück habe ich halt. Also dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es bei den ganzen Veranstaltungen echt geknallt. Also lass es mal 35, fast 40 Leads sein, die wir insgesamt darüber bekommen haben. Und aus nicht allen ist was geworden, auch aus dem Rest wird nichts werden. Aber so viel bei unserem so doch sehr speziellen, hochpreisigen Produkt ist schon richtig cool. Aber wie gesagt, trotzdem, jeden Monat kommt über Google meistens kommt was rein und deshalb ist es definitiv ein interessantes Thema.
Auf jeden Fall. Und du hast da, glaube ich, auch, also das habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, du triffst da, glaube ich, gerade einen Nerv, weil YouTube entwickelt sich, also YouTube wird immer stärker. Die Art, wie Content konsumiert wird, wird immer videolastiger. Leute schauen auch weniger Fernsehen, gucken sich abends YouTube an. Also ich kann auch nur von mir selber sprechen. Also ich informiere mich eigentlich nur noch auf YouTube. Und die Art und Weise, also es ist halt, du lernst viel mehr. Also du nimmst das Ganze ja mit viel mehr Sinn wahr. Und es ist schwerer zu faken, was das Ganze auch nochmal glaubwürdiger macht. Und ich denke auch, und deswegen, da kann ich auch nachher den Bogen wieder zu Linkbuilding und digitale PR schaffen, weil darüber wird Vertrauen aufgebaut. Ich glaube, Vertrauen ist das Allerwichtigste in den nächsten Jahren im Marketing, weil jeder kann jetzt hingehen und mit ChatGPT Content erstellen oder mit Sora oder was weiß ich. So, wem soll man denn nachher noch vertrauen? Da wird doch jetzt, alle gehen doch jetzt hin, nutzen die KI. Die KI greift auch Wissen zu, das im Netz kursiert und dann wird dieses Wissen recycelt. So, woher soll ich denn wissen jetzt, ob der Typ um die Ecke wirklich ein Experte ist für das Thema? Ja, wenn er einen YouTube-Kanal hat, dann vertraue ich dem. Ja, oder wenn er sich jetzt vor die Kamera tritt und das Ganze ohne Teleprompter abliest.
Ja, du, also ich bin auch überzeugt davon. Das macht mich ja so ganz glücklich, in dieser sehr schönen Situation zu sein, dass da auch immer mehr Unternehmen aus dem Mittelstand drauf kommen, auch größere, dass halt die Authentizität das größte Vertrauen schafft, vor allen Dingen, wenn es halt auch nicht perfekt ist, sondern auch Fehler drin sind. Klar, die KI wird irgendwann auch so weit sein und dann sagt einer öfters und verspricht sich. Aber es ist was anderes, wenn du die Person dann später auch mal persönlich kennenlernst, weil du dann mal direkt in Kontakt trittst. Ne? Also es ist ja, ich glaube, 80% der Customer Journey ist schon abgeschlossen, bevor jemand, also im B2B, bevor jemand ein Unternehmen kontaktiert. Also im digitalen Marketing und Sales. Ne? Also jetzt, wenn einer partout sich darüber nicht informiert. Aber das ist eine Zahl, die ich jetzt öfters gelesen habe. Ich habe jetzt gerade vergessen, aus welcher Studie die auch stammt, aber es gibt mehrere Quellen, die das beweisen. Das heißt, jemand möchte schon, und deshalb sollte man auch sichtbar sein, im Vorfeld sich informieren, aber dann, wenn er den Kontakt mit der Person, insbesondere wenn es ein Personal Brand dann auch ist, aufnimmt, dann ist natürlich das Vertrauen viel höher. Ich kann es selber von mir bestätigen. Ich habe was völlig Witziges vor 3 Wochen erlebt, da war ich mit meiner Frau zusammen, waren wir auf der Eva-Lounge Wiesen und da spricht mich halt jemand an der Kaffeemaschine an und meinte einfach nur, ach, ist ja jetzt mal interessant, den Menschen, die Person hinter der Stimme kennenzulernen. Und ich drehe mich um und sage, wie bitte? Und er sagte, naja, ich höre jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren oder so deinen Podcast. Und dann meinte ich, das ist ja spannend. Der Name sagte mir auch was, wir sind bei LinkedIn auch miteinander vernetzt. Und so, sage ich mal, so aus dem Dunstkreis habe ich auch schon mal Sachen von ihm gelesen. Ein bisschen später haben wir uns dann bei uns im Studio zusammengesessen, ein bisschen geschnackt. Er ist Vertriebsleiter von einem doch recht ordentlichen, vor allen Dingen sehr spannenden mittelständischen Familienunternehmen. Ja, eine Woche später war ich bei ihm vor Ort und hatte einen Termin bei ihm, weil ich witzigerweise auch in der Gegend war. Jetzt eben haben wir nochmal geschrieben, Anfang Dezember haben wir planen wir jetzt einen Termin mit seinem Marketing-Vertriebsteam, vielleicht auch Inhaber. Also das ist natürlich total cool, weil er sagte, ich habe jetzt schon lange deinen Podcast gehört, den finde ich total klasse, da ist eine Vertrauensbasis da, die kriegst du halt mit anderen Mitteln nicht hin.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt die kennen dich halt schon, bevor du sie kennst. Und häufig, also ich merke das ja auch, wir machen jetzt YouTube seit 2,5 Monaten und die Leute, die bei uns in die persönlichen Beratungsgespräche führen, also es ist so, du kannst dich bei uns auf dem Marktplatz anmelden, du kannst da gewisse Dinge und Services einkaufen wie in einem Online-Shop, kannst aber dann auch die Experten hinter dem Marktplatz anzapfen, also hier sitzen wirkliche SEO-Experten, die das ganz schon lange machen. Und kannst mit denen ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren und kannst dich beraten lassen. Ja, da wird geschaut, wo du gerade stehst, dann fragen wir, wo du hin willst und beraten dich halt wirklich dazu, ob das Ganze Sinn für dich macht und was du in die Hand nehmen musst, damit du hier maximal viel erreichen kannst, wenn du das denn möchtest. Und die Leute kommen teilweise mittlerweile in die Calls und sagen, ach, hier, ich kenn doch den Typen hier von YouTube. So, und dann haben die sind schon viel näher am Kauf dran, weil die uns schon vertrauen. Und dann brauchst du teilweise gar nicht mehr irgendwie Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das ist ein riesiger Hack, vor allen Dingen bei uns, weil im SEO tummeln sich so viele schwarze Schafe, weil es steht ja nirgendwo schwarz auf weiß, wie die Suchmaschinenalgorithmen funktionieren. Die Suchmaschinen wollen das ja nicht rausgeben. Die wollen ja nicht, dass man das faked. So, also gibt's ganz viele Marketer oder selbsternannte Marketer, die stellen sich hin und sagen, ich weiß, wie es funktioniert und zecken sich dann an Unternehmen ran. Ja, mit Halbwissen und wollen so ein bisschen daran partizipieren. Und da ist es natürlich leicht zu sagen, dass man SEO-Experte ist, weil das ist ja nichts, was du irgendwie dir zertifizieren lassen kannst.
Das stimmt. Also ich bin ja kein Freund von Zertifikaten, aber da wäre es ja wirklich sinnvoll, man hätte welche. Ich muss gerade dran denken, wo du sagtest, selbsternannte Experten. Bei LinkedIn gibt es dann immer die Spezies, die sagen, sie hätten den LinkedIn-Code geknackt. Das ist so das gleiche Niveau. Ne? Sie hätten jetzt den Code geknackt und sie wüssten jetzt, wie das so richtig abgeht.
Ja, ich gebe mal gerade was in ChatGPT ein, dann habe ich in einer Minute auch den LinkedIn-Code geknackt.
Ja, Mensch. Ja, wie gut, dass du das hast. Also.
Einen Punkt möchte ich noch sagen. Und zwar, das, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass YouTube so toll ist und das wichtig ist und Vertrauen auch immer wichtiger wird in dieser Welt, das sieht man auch in der KI-Search. Wenn man guckt, wenn man nach einem Anbieter sucht für was Bestimmtes, dann kann man sich ja anschauen, welche Quellen dort genannt werden. Ja, irgendwo muss ja die KI ihre Infos herziehen. Wenn man die Quellen durchgeht, wirst du immer sehen, dass da Foren drinne sind oder Bewertungsportale oder YouTube. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass die KI auf echte Nutzersignale zurückgreift. Und das sind eben Plattformen, wo du nicht so leicht reinkommst und irgendeinen Content hochladen kannst. Deswegen werden die sehr, sehr oft zur Datenakquise von diesen Tools rangezogen.
Wie ist es eigentlich mit LinkedIn? Bei mir ist es schon öfters passiert, wenn ich zum Beispiel ChatGPT oder Perplexity einen Link zu einem LinkedIn-Profil oder zu einem Beitrag gegeben habe, dann kam zurück, ja, kann ich nicht auslesen, irgendwie ist nicht öffentlich zugänglich. Andererseits habe ich in Suchmaschinen habe ich schon öfters LinkedIn-Ergebnisse gesehen. Aber bei LinkedIn, ich meine, da bin ich nur wirklich nicht unsichtbar, muss man sagen. Also YouTube ist bei mir noch viel zu viel verbesserungswürdig, aber LinkedIn kriege ich immer wieder das Feedback, dass mich sehr, sehr viele Leute da sehen.
LinkedIn-Beiträge werden inzwischen auch in Google indexiert. Und was ich auch zwingend empfehle, ist, wenn du eine Website hast, dann hast du in der Regel auch eine Über-uns-Seite. Und auf dieser Über-uns-Seite, wenn du ein gut geführtes LinkedIn-Profil hast, verlink das da. Warum? Ist auch wieder so ein Vertrauensding. Wenn du doch wieder auf deiner Website sagst, du bist der Tollste, der Beste und so weiter, dann brauchst du eine Über-uns-Seite, wo du bestätigst, dass du ein Experte bist. Da schreibst du, seit wann du das machst, welche Referenzen du hast, was deine Mission ist, was deine Spezialitäten sind, welchen Werdegang du vielleicht hast. Und du verlinkst dann wieder dein LinkedIn-Profil. Kriegst einen Backlink von LinkedIn auf deiner Seite und zeigst der Suchmaschine, hey, hier ist ein echter Experte hinter. Und das ist wiederum sehr, sehr wichtig. Und der Trend wird immer mehr dahin gehen. Ja.
Das ist eine gute Info. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Webseite neu zu gestalten. Es geht auch darum, Fachartikel in Anführungsstrichen, also schon eher Bloggen natürlich, nach Möglichkeit auch SEO-optimiert da einzubinden. Und wir werden den Bereich will ich auch komplett überarbeiten. Wir haben jetzt endlich Teamfotos, juhu. Habe ich anderthalb Jahre für gebraucht.
Das ist auch ein sehr wichtiges SEO-Signal mittlerweile. Sehr wichtig, weil die meisten hauen sich jetzt KI-generierte Bilder dahin. Und wenn die Suchmaschine schaut auch, ob diese Bilder alle aus einem Guss sind. Das heißt, wenn du ein schönes, ordentliches Fotoshooting machst und das ist alles in einem gewissen Corporate-Design, dann ist das auch ein positives SEO-Signal. Weil, und das verwechseln auch viele, SEO ist jetzt nicht nur ein reiner Traffic-Kanal, SEO ist auch ein Vertrauenskanal. Und der bringt dir Leads, der bringt dir aber auch eine höhere Conversion-Rate, wenn du es richtig machst. Und das ist so eine Entwicklung, ja, die haben viele noch gar nicht so auf dem Schirm, aber das wird einfach in der nächsten Zeit immer wichtiger, denn irgendwann wird es wahrscheinlich auch keine klassischen Websites mehr geben oder man geht gar nicht mehr so auf diese Website drauf, weil alles wahrscheinlich in dem KI-System verfügbar sein wird und deswegen sollte man sich jetzt damit auseinandersetzen, was für Dinge man tun muss, damit die KI einem vertraut.
Und da hast du eine Sache schon genannt, so haben wir uns ja kennengelernt, für die alle, die sich wundern, weil du eben sagtest hier mit Studio, du setzt ja sehr stark auf YouTube, so haben wir uns ja, und jetzt, das Lustige ist, wir haben uns ja über LinkedIn kennengelernt für die Einrichtung deines YouTube-Studios, ne? Die Welt ist ein verrückter Ort.
Und ein Dorf, das, vor allen Dingen, wenn man auf dem Dorf wohnt.
Genau, weil das kommt auch noch dazu, warte mal, wie weit entfernt, also Luftlinie sind es, glaube ich, 25, 30 Kilometer, wenn es überhaupt so viel ist, ne? Von mir entfernt.
Ja, aber es ist ein ganz schönes Geschlängel.
Es ist eine Gurkerei. Also ich bin jedes Mal, wenn ich zu dir hochgefahren bin, eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen. Locker flockig. Einmal auf die Shell Sick. Das ist leider der Nachteil. Andere Rheinseite, da muss man halt von uns aus mit der Fähre fahren. und dann das Gegurke hinten, das Kassbachtal hoch bei Linz, bis hoch nach Oberpleis zu euch. Aber es ist lustig, ja, ne, wie das Leben so spielt, weil du hattest, ich weiß gar nicht, wer das war, Shoutout an die Person, die mir damals gesagt hat, guck mal, da sucht jemand jemanden wie dich. Du hattest einen Beitrag geschrieben, Hilfeschrei zum Thema, ich möchte mir ein YouTube-Studio einrichten oder sowas. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Exakt, das ist so ein Ding, das habe ich irgendwann mal angefangen. LinkedIn ist ja so, ganz ehrlich, ich mache LinkedIn nicht so gern. Das ist für mich, das ist das Instagram des Businesslebens, aber man kommt halt nicht drum herum. So. Und da kannst du halt mal eine persönliche Note geben und ja, es hat schon einen sehr großen Impact, weil da sind halt einfach alle Entscheider. Und das rundet so ein bisschen den Marketingmix auch bei uns ab. Wo LinkedIn aber wirklich einen großen Mehrwert hat, ist dieses, ja, kannst du wen empfehlen? Und das bringt dir auch sehr viel für deine eigene Sichtbarkeit, weil dann auch viel Traction unter den Beiträgen ist, weil du weißt ja, wie es ist. Wenn du jetzt ein Auto hast, oder du hast jetzt einen Freund, der hat irgendwie ein Auto, der will das in die Werkstatt schicken, ja, dann fragt er dich nach der Werkstatt und du bist irgendwo hast dein Auto auch in eine Werkstatt gebracht, dann findest du deine Werkstatt immer, ist die tollste Werkstatt. Ja, und irgendwie hat man immer das Bedürfnis, diese Werkstatt dann auch vorzuschlagen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, so der Mensch so tickt, aber so ticken wir halt. So, und das führt dazu, dass alle sich dann geil fühlen und dann darunter posten und ihre Kontakte da reinschicken. Das gibt natürlich richtig Traction. Und dann kommst du erstmal richtig in die Sichtbarkeit rein. Die Leute sehen, dass du dich verbessern willst. Und du kommst mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Und da entstehen sehr gute Sachen raus. Also ich mache das gerne immer wieder.
Definitiv. Bei LinkedIn übrigens, ich bin ja seit Jahren sehr aktiv, hat sich für mich eins rauskristallisiert. Man muss sich natürlich ein Netzwerk aufbauen, man muss wahnsinnig viel Hygiene betreiben. Also jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, aber ich habe in den letzten anderthalb Jahren monatelang Menschen und Beiträge weggeklickt. Ja, besonders diese, ey, hier, ich mache dich in 3 Tagen 12-stellig mit meiner Rolex und mit meinem Fake-Lambo und so ein Quatsch, die es immer noch gibt, weil jeden Morgen steht ja ein weiterer Dummer auf. Und das eigentlich Spannende ist, das werde ich diese Woche wieder erleben, weil diese Woche sind wir wieder, meine Frau Joanna und ich sind wir wieder auf einem Corporate Influencer Event. Wenn du die Leute, mit denen du relativ guten Kontakt schon online hast. Wir sind in Osnabrück, das ist ursprünglich von der Petra Bernhardt von IBM ursprünglich veranstaltet worden. Die hat das gegründet. Mittlerweile macht sie es mit Local Hosts, also mit Firmen in Deutschland, weil 2x im Jahr macht sie das selbstständig weiter. Und das ist so, naja, es ist jetzt nicht ein elitärer Kreis im Sinne von, wir sind was Besseres, aber das ist halt jetzt nicht, du meldest dich an, sondern da wird vorselektiert. Es gibt dann so eine offene Runde, auch wieder, wer kennt wen, wer könnte passen. Und das ist so ein kleiner Kreis von 100 Leuten in der Regel, die sich dann da treffen und einen Tag lang halt austauschen. Viel Spaß miteinander haben. Ja, hat gar nicht so den Charakter von irgendwie, wir wollen jetzt hier Business machen. Eigentlich so richtig Business und Aufträge habe ich da noch nicht erlebt. Ich bin jetzt das 5. Mal, glaube ich, dabei. Aber das Spannende ist halt so im Nachgang, weil alle Leute, die da hingehen, sind kommunikativ fit, denken auch an andere und an wen könnte ich da noch vernetzen. Und ich habe immer wieder auf Events, wo wir sind hier wirklich oft unterwegs, treffe ich immer eine Handvoll Leute, die ich daher kenne. Und die kennen dann auf der Messe oder auf dem Kongress wieder jemanden. Und das ist eigentlich das Spannende bei LinkedIn mittlerweile, dass du Leute ganz woanders, die du niemals kennengelernt hättest, online kennenlernst und dann offline triffst. Und dann wird's erst richtig spannend.
Wir hatten auch eben gesagt, dass man, dass es 7 Touchpoints braucht, ne? Für den Sale. Sagt man nicht sogar auch, dass man irgendwie über 7 Ecken jeden kennt auf der Welt?
Ja, hast du auch schon mal gehört? Oder du verwechselst das mit über 7 Brücken musst du gehen. Das war auch was. Aber das war irgendwie Peter Maffay. Das war eine andere Geschichte.
7 Katzenleben, ne?
Du bist zu jung. Du kennst das nicht mehr, ne? Den Song von im Original Karat, glaube ich, aus der ehemaligen DDR. Und Maffay hat es dann irgendwann recovered. Ja. Das ist, genau, Karat. Ne, es ist so eine asiatische Kampfsportart, ist das.
Kommt dem Wechsel, sonst wird's unseriös.
Ja, schön.
Influencer, ne? Und by the way, auch das zahlt wieder auf die Suchmaschinenoptimierung ein, wird auch immer wichtiger. Warum? Weil die Suchmaschinen sind mittlerweile so weit, die schauen sich an, welche digitalen Entitäten gibt es. Und eine digitale Entität ist eine Person oder ein Ding oder eine Marke, die in Verbindung mit einem Unternehmen steht. Ja, also bei Linkbroker wäre ich zum Beispiel jetzt auch eine digitale Entität, weil ich halt auch nach außen trete und diese Marke repräsentiere. Und somit ist auch ein Corporate Influencer eine digitale Entität. Und je besser diese digitale Entität sich auch darstellt und Inhalte verbreitet, wo sie Wissen teilt, wo es auch wieder um das Kernthema des Unternehmens geht und ihre Expertise zeigt und einfach häufig auftritt, desto mehr wird es auch wieder der Auffindbarkeit des Unternehmens dienen. Weil die Suchmaschinen irgendwie so ein neuronales Netz spannen. Und da gibt es auch so einen Google Knowledge Graph, über den kann man auch gucken, was die Suchmaschine eigentlich von einem weiß.
Mhm. Spannend. So, jetzt eine letzte Abschlussfrage. Wir sind schon nah dran an der Stunde. Wenn du einem Unternehmen heute nur einen einzigen Tipp hinsichtlich SEO, Backlinks, was auch immer geben dürftest, einen einzigen, kurz und knackig, was wäre dein Rat?
Wenn du dir eine Website bauen lässt, nimm dir jemanden an die Hand, der auch Ahnung von SEO hat. Sonst verbrennst du Kohle. Es sei denn, du willst über diese Website nicht organisch gefunden werden. Also es gibt viele Webdesigner, die bauen dir eine Website und dann hast du am Ende einen Text auf deiner Seite, der niemals gefunden wird. Und dann suchen sich viele Unternehmen dann irgendwann eine Agentur, weil sie merken, okay, die kriegen ja keine Anfragen darüber rein. Hm. Und dann funktioniert diese Website ja nur als digitale Visitenkarte. Wenn du aber wirklich Leads über deine Website generieren willst, dann such dir jemanden, der auch Ahnung von SEO hat, weil sonst zahlst du nachher doppelt und dreifach.
Sehr schönes Schlusswort. Julian, ich danke dir für deinen Input, gerne, für die vielen spannenden Aspekte rund ums Thema SEO und Backlinks und auch natürlich Content. Wir sehen auch hier wieder, Content wird wichtiger, YouTube wird wichtiger, wobei ja YouTube nur eine von vielen Plattformen darstellt und vor allem das Thema Video wird immer wichtiger. Ich meine, es ist so ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, wie oft ich das sage. Ich glaube, wöchentlich erzähle ich Unternehmen davon. Zum Glück sind die meisten schon so weit, sonst würden sie mich ja nicht einladen, dass sie es verstanden haben, aber es ist trotzdem immer noch, ich würde mal sagen, weit unter 10% der zumindest deutschen mittelständischen Unternehmen, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Da ist noch viel, viel Luft nach oben und viel Wachstum möglich.
Sichtbarkeit ist die Währung unseres Zeitalters. Also geh raus, geh in die digitale Welt, da macht es am meisten Sinn, sich zu präsentieren, weil du einfach da Skaleneffekte hast. Natürlich machen Messen auch Sinn. Ja, da ist wahrscheinlich die Conversion Rate auch höher, aber du erreichst halt einfach nicht so leicht die Leute. Und jeder muss irgendwann zwangsläufig auf diesen Zug aufspringen. Und da müssen auch die Mittelständler hin. Und ja, da ist zum Beispiel das Thema Corporate Influencing, glaube ich, ganz sinnvoll.
Prima, dann vielen, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Wenn dir der Podcast gefallen hat.
Ich hoffe, ich habe dich nicht totgelabert.
Nö, alles gut, du. Dafür bist du ja da. Wenn ich die ganze Zeit rede, haben wir ja irgendwie den Sinn des Podcasts verfehlt, ne? Ich will ja neue Aspekte haben. Meinen eigenen Saft, den da schmur ich ja selber schon den ganzen Tag drin. Aber an alle, die zugehört haben, danke, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hast, empfehle ihn gerne weiter. Wenn du mehr zum Thema Backlinks, Sichtbarkeit erzeugen durch SEO-Optimierung und das, was wir gesprochen haben, erfahren möchtest, du findest den Link zu Linkbroker in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen bei Apple Podcast, bei Spotify, da sind wir wieder, ne? Bei dem Thema Vertrauen, Trust. Aber natürlich nur, wenn es dir gefallen hat und eine gute Bewertung. Kritik kannst du mir gerne per E-Mail schicken an podcast@corporate-studio.de. Ja, und ansonsten bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal.
Gut, danke Florian, hat Spaß gemacht. Dann mach's gut. Und alle, die da zugehört haben, vielen Dank. Jo, ciao.
Jo, tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.